grüße Sie, liebe Zuschauer, zu Teil 12 unserer Sendereihe Kirche und Gesellschaft. Heute wieder mit dem ausgewiesenen Fachmann Professor Manfred Spieker, Ordinarius für christliche Gesellschaftslehre an der Universität Osnabrück und Präsident der Internationalen Vereinigung für christliche Gesellschaftslehre. Ein herzliches Willkommen hier im Studio.
Vielen Dank.
Herr Professor Spieker, Sie haben uns bei den letzten Folgen vertraut gemacht mit der Lehre vom gerechten Krieg, mit dem Kampf der Kulturen. Heute nun geht es um die Alternative zwischen Kultur des Todes und Kultur des Lebens, konkret um Abtreibung und die Position der Kirche dazu. Es ist schon auffallend, dass die katholische Kirche in den letzten Jahren, Jahrzehnten, gerade bei diesem Thema einen großen Kampf, vor allem im Westen, in Europa, in Nordamerika kämpft. Der Papst hat eine eigene Enzyklika dazu geschrieben, Evangelium Vitae. Warum engagiert sich die Kirche so vehement und auch, man muss schon sagen, ohne Rücksicht auf eigene Verluste gegen die Abtreibung?
Wenn das Recht auf Leben negiert wird in einer Gesellschaft oder in einer Rechtsordnung, wird die Basis aller anderen Grund- und Menschenrechte geleugnet. Also kann man sagen, das Recht auf Leben ist das Wichtigste der Grundrechte. Auf ihm bauen alle anderen Rechte auf. Auch ein Rechtsstaat hat darin sein Fundament, dass er Leben schützt. Für den Christen kommt hinzu, dass das Leben ein Geschenk Gottes ist, nicht ein Produkt seiner Kunst oder seines Willens, sondern ein Geschenk Gottes, ihm nicht verfügbar. Und das spürt auch jeder Mensch in seinem Innersten, dass er unverfügbar ist. Deshalb ist die Verletzung dieses Rechts die Axt an die Wurzel des Rechtsstaates, ein Gift für das Zusammenleben mit unabsehbaren Folgen. Wir sehen das in den europäischen Staaten, die vor 30 Jahren anfingen, dieses Recht auf Leben zu relativieren oder zu negieren, dass nun auch am Ende des Lebens durch Euthanasiegesetze dieses Recht auf Leben negiert wird. Die Kirche kämpft einmütig in der ganzen Welt dagegen, nicht erst in der Gegenwart. Seit ihren Anfängen, schon im ersten Jahrhundert, zeichneten sich die Christen gegenüber den Nichtchristen dadurch aus, dass sie das Leben schützten, dass sie Kinder, auch behinderte Kinder, nicht aussetzten, dass sie nicht abtrieben. Das waren Unterscheidungsmerkmale der Christen gegenüber der römischen oder heidnischen Gesellschaft. Wenn die Kirche diesen Kampf um eine Kultur des Lebens nicht führen würde, würde sie den Kern ihrer Botschaft verleugnen.
Also um das klarzustellen, das ist nicht ein Phänomen der Neuzeit.
Der Kampf für eine Kultur des Lebens ist kein Phänomen der Neuzeit. Aber das Problem der Abtreibung ist in den letzten 30 Jahren eben doch viel massiver geworden, als es das vorher war. Abtreibung gab es immer. Diese These lässt sich nicht leugnen. Aber sie fand im Geheimen statt. Sie war gesellschaftlich geächtet. Und bei allen Schwierigkeiten, da richtige Zahlen zu schätzen in der Zeit vor 1970, es waren Relationen, Geburten und Abtreibungen, die nicht zu vergleichen sind mit der Entwicklung seit Anfang der 70er Jahre.
Viele Laien engagieren sich in Pro-Life-Bewegungen für das Leben und gegen diese Kultur des Todes. Es ist allerdings auffallend, dass eben zum Beispiel in Amerika die Bischöfe sehr eng mit diesen Pro-Life-Bewegungen zusammenarbeiten. In Deutschland herrscht eher ein Nichtverhältnis. Woran liegt das?
Um zunächst das Positive zu unterstreichen, es ist in der Tat so, in Amerika gibt es eine eindrucksvolle Einheit zwischen den katholischen Bischöfen und der Pro-Life-Bewegung. Es gibt in der Bischofskonferenz ein großes Pro-Life-Sekretariat. Es gibt in den einzelnen Bistümern Pro-Life-Sekretariate. Es gibt jährlich im Januar einen Pro-Life-Tag mit Gebetsstunden, mit großen Demonstrationen, dass ein amerikanischer Kardinal dann vor einer Demonstration mit Zehntausenden von Menschen auf den Stufen des Kapitols steht und eine Rede hält, ist selbstverständlich hier. Und ich kenne Hirtenbriefe, Challenge of Life zum Beispiel, von den amerikanischen Bischöfen, die ganz großartig sind. Nun kann man, wenn wir nach Deutschland blicken, nicht sagen, dass die deutschen Bischöfe sich nicht auch für den Schutz des Lebens einsetzen würden, dass sie gegen Abtreibung sind. Das haben sie alle und immer erklärt. Aber durch unser Abtreibungsrecht, vor allem durch die Reform des Paragraphen 218 im August 1995 und das Schwangerschaftskonfliktgesetz mit diesem Beratungssystem, sind sie in eine Falle gelockt worden, aus der sie sich 4 Jahre lang nicht zu befreien verstanden, erst mit Hilfe des Papstes.
Bevor wir auf diese Falle zu sprechen kommen, Herr Professor, noch einmal, woran liegt es, dass zwischen den Bischöfen und den Pro-Life-Bewegung in Deutschland dieses Nichtverhältnis herrscht? Das ist ja auch schon vor der Reform des Paragraphen 218 so gewesen. Es hat eigentlich nie irgendwie einen Gleichklang, einen Gleichschritt gegeben, eine Abstimmung. Einfach ein Nichtverhältnis.
In der Tat, es gab mehrere Versuche einzelner Gruppen der Lebensrechtsbewegung in Deutschland, sei es die CDL, also die Christdemokraten für das Leben, sei es die Juristenvereinigung Lebensrecht, mit den Bischöfen Gespräche zu führen. Die sind immer misslungen. Es lag nicht an den Lebensrechtsgruppen. Der Vorsitzende der Juristenvereinigung Lebensrecht, ein Richter in Freiburg, Bernhard Büchner, hat mehrfach versucht, mit Kardinal Lehmann Kontakt aufzunehmen. Das hat nie geklappt. Also da hat, meine ich, in Deutschland die bischöfliche Seite, wenn man mal von Ausnahmen absieht, wie Erzbischof Düber oder Kardinal Meißner, keinen Bedarf gesehen. Man kann das nicht verstehen, wenn man da die Situation eben mit den Vereinigten Staaten vergleicht oder auch mit anderen Ländern. Das sind nicht die Vereinigten Staaten allein. Es gibt auch in den romanischen Ländern, es gibt in Polen viel engere Bündnisse zwischen der Pro-Life-Bewegung und der Hierarchie der katholischen
Kirche. Liegt das an diesem Verbandskatholizismus, den wir haben, an diesen bürokratischen Strukturen?
Nein, das würde ich nicht sagen, denn wenn Kontaktversuche solcher Lebensrechtsgruppen mit dem Vorsitzenden der Bischofskonferenz oder einzelnen Bischöfen nicht klappen, dann kann man nicht der KfD oder dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken die Schuld geben, sondern das sind dann bilaterale Schwierigkeiten. Es mag sein, dass das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, das sich ja in diesen Auseinandersetzungen auch fest engagiert hat, den Eindruck zu erwecken versuchte, es sei der Gesprächspartner der Bischöfe in diesen Dingen. Aber das kann man eben faktisch nicht unterschreiben, denn im Zentralkomitee der deutschen Katholiken gibt es auch unterschiedliche Gruppen. Es gibt Vertreter der Pro-Life-Bewegung, aber die Mehrheit war halt auch durch ihre Verbindungen zur Politik zu sehr eingebunden in unser fatales Abtreibungsrecht.
Herr Professor, kommen wir zu der Falle der Abtreibung. Sie haben ein Buch geschrieben, ich zeige es mal gerade hier so rein. Kirche und Abtreibung in Deutschland, Ursachen und Verlauf eines Konflikts. Das Buch hat doch einiges Aufsehen erregt, darf man sagen. Hat diese ganze Misere dokumentiert, sehr reichlich dokumentiert. Warum ist die Kirche in Deutschland in die Falle des Schwangerschaftskonfliktsgesetzes geraten? Wo ist eigentlich der Sündenfall?
Der Sündenfall lässt sich fast auf den Tag genau markieren, im Juni 1993, wenige Wochen nachdem das Bundesverfassungsgericht sein Abtreibungsurteil verkündet hat. Mit diesem Abtreibungsurteil 1993 hat das Bundesverfassungsgericht erklärt, dass das Abtreibungsgesetz von 1992, das durch die Wiedervereinigung novelliert werden musste, rechtswidrig sei, aber nur deshalb rechtswidrig sei, weil die Abtreibungen nach Beratung, die mit diesem Gesetz eingeführt wurden, im Gesetz als nicht rechtswidrig bezeichnet wurden. Es hat nicht die Grundentscheidungen dieses Abtreibungsgesetzes von 1992 verworfen, also das Beratungssystem, dass jede Frau nach einer Beratung innerhalb der ersten 12 Wochen frei ist, über das Leben ihres Kindes zu entscheiden, dass die 4 Indikationen der Zeit vorher auf 2 reduziert werden, eine medizinische und eine kriminologische Indikation, also eine Erlaubnis zur Abtreibung im Falle einer Gefährdung der Gesundheit der Mutter oder nach einer Vergewaltigung. Da blieb alles wie in dem Gesetz beschlossen. Der Gesetzgeber durfte nur die beratenden Abtreibungen, und das sind 97% aller Abtreibungen heute, nicht als nicht rechtswidrig bezeichnen. Also sie sollten eigentlich nur als straflos gelten. Das hat das Bundesverfassungsgericht verworfen, aber es hat die in diesem Gesetz enthaltene Fristenregelung im Grunde akzeptiert. Und die Bischöfe, nicht alle, der Bischof von Fulda nie, der Kardinal von Köln auch nicht, aber vor allem Kardinal Lehmann hat damals gesagt, das ist ein sehr gutes Urteil. In diesem Urteil waren einige positive Aussagen enthalten. Die nahmen Bezug auf das frühere Abtreibungsurteil des Verfassungsgerichts von 1975. Aber es waren auch fatale Irrtümer in diesem Urteil enthalten. Es war ein Urteil voller Widersprüche. Und Bischof Lehmann hat nur die positiven Seiten des Urteils gewürdigt, ein bisschen Kritik geäußert an einigen Problemen, aber erklärt, dieses Urteil verhindere eine Fristenregelung. Und das war falsch. Das Gesetz hat eine Fristenregelung eingeführt. Der Kardinal von Köln hat es damals auch erklärt. Und der Bundestag hat eben aus diesem Urteil dann die Maßgaben genommen für das Gesetz von 1995. Und die Kirche meinte nun, das sei ein gutes Gesetz, das das Leben besser schütze. Das Verfassungsgericht hat mehrere Verbeugungen gemacht vor dem Beratungssystem der Kirche. Und so wurde die Kirche in dieses System integriert. Und nun hatten wir dann im August 95 oder geltend ab Oktober 95 ein Gesetz, das im Grunde das Selbstbestimmungsrecht der Mutter über das Lebensrecht des Kindes stellte. Die einzige Bedingung für die Mutter, dieses Selbstbestimmungsrecht, dieses Recht über Leben und Tod des Kindes auszuüben, war, sich in einer Beratungsstelle einen Schein abzuholen. Was jeder Strafrechtler schnell erkannt hat, dass nicht mal eine Beratungspflicht mit dem Gesetz gegeben ist, sondern nur die Pflicht, in die Beratungsstelle zu gehen und einen Schein abzuholen. Wenn die Frau ihre Gründe für eine Abtreibung nicht nennen wollte, musste sie sie nicht nennen. Sie hatte dennoch Rechtsanspruch auf den Schein. Das hat zumindest die Mehrheit der Bischofskonferenz lange nicht eingesehen. Bischof Tüber hat das immer unterstrichen, dass das so ist. Er hat mit Recht darauf hingewiesen, dass dieser Beratungsschein eine Lizenz zur Tötung ist, nicht für die Frau. Die blieb sowieso ohne Bestrafung, wenn sie nach einer Beratung abtrieb. Aber für den Arzt. Der Arzt musste sich den Schein zeigen lassen, sonst machte er sich strafbar, wenn er ohne Schein abtrieb. Mit Schein, mit der Lizenz zur Tötung, war der Arzt aus dem Schneider. Also die Schwierigkeiten, die Probleme, die Fallen des Gesetzes wurden von der Mehrheit der Bischofskonferenz nicht erkannt, nicht artikuliert. Und so glaubte man, man müsse in diesem Beratungssystem bleiben. Die Minderheit der Bischöfe um Bischof Düber, um Kardinal Meißner, auch der Erzbischof von Paderborn gehörte dazu, der Erzbischof von Bamberg auch, der frühere, die haben das gesehen. Und wäre der Papst nicht so beharrlich für die Kultur des Lebens auch in Deutschland eingetreten, wer weiß, was passiert wäre. Erst mit Hilfe des Papstes hat sich die Kirche dann Ende 1999 und das Bistum Fulda erst im März 2002 aus dieser Falle gelöst.
Also man könnte vielleicht sagen, dass sozusagen dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das Sie geschildert haben, der Apfel war und dass sozusagen die Bischöfe diesen Apfel vom Baum des Lebens genommen haben und hier der Sündenfall passierte. Aber es gab doch auch sicher Argumente für die Bischöfe, warum man so agiert hat. Vielleicht das gängigste Argument war doch sicher, wir wollen Leben retten. Stand hier nicht Prinzip gegen eine Art pragmatische Entscheidung?
Also das Bild vom Apfel ist richtig, das ist gut. Das Urteil des Verfassungsgerichts war der Apfel, den die Bischöfe ergriffen. Den zu ergreifen, übrigens, sich das Zentralkomitee der Katholiken noch 2 Jahre lang gewehrt hat. Frau Waschbüsch hat klar gesehen, mit diesem Urteil wird ein Fristenregelungsgesetz induziert. Und so war es auch. Und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken hat sogar vom katholischen Büro in Bonn im Auftrag der Bischöfe Sprachregelungen vorgelegt bekommen, Anweisungen, das Gesetz nicht mehr Fristenregelung zu nennen. Also der Widerstand im Zentralkomitee gegen dieses Urteil und das Gesetz war etwas länger. Ja, das Argument war in der Tat, man könnte Leben retten. Und es wurde immer die Zahl von 5000 Kindern genannt, die man durch die Ausstellung des Beratungsscheines retten könnte, weil es Frauen gab, die kommen in die Beratung, die lassen sich den Beratungsschein geben und benutzen ihn hinterher nicht. Sie treiben nicht ab. Nur gab es schon 1974 eine Erklärung der deutschen Bischöfe, dass sie im damals noch viel kleineren Deutschland, also nur Westdeutschland, durch die kirchlichen Beratungsstellen ohne Schein jährlich 5000 Kinder retten würden. Die Zahl ist nicht beweisbar, aber nehmen wir mal an, sie stimmt, bedeutet das immer noch bei 20.000 ausgestellten Scheinen der kirchlichen Beratungsstellen pro Jahr, dass offensichtlich 15.000 Scheine für eine Abtreibung benutzt werden. Und selbst wenn es nur ein Schein wäre, der für eine Abtreibung benutzt wäre, müsste man sagen, die Kirche darf nicht mitmachen. Die Ausstellung des Beratungsscheines, der keine andere Funktion hatte und hat, als eine Abtreibung zu ermöglichen, ist Beihilfe zur Tötung, ist sittlich nicht erlaubt, ist eine, moraltheologisch gesprochen, Cooperatio ad malum, also eine Mitwirkung an einem Übel, das nicht geschehen darf. Von daher ist das Argument, man könnte 5000 Kinder retten, das ja immer noch heute das Argument dieses Vereins Donum Vitae ist, ein sehr schwaches Argument, ein moraltheologisch, ein sittlich nicht zulässiges Argument.
Ist das wenig ruhmreiche Kapitel für die Kirche in Deutschland nun abgeschlossen? Oder ist Donum Vitae, Sie haben es gerade genannt, eine Art Fortsetzung des deutschen Widerstandes gegen Rom und damit auch gegen die Lehre vom Leben?
Für die Bischofskonferenz, für den Sozialdienst katholischer Frauen, für den Caritasverband ist der Kampf um den Beratungsschein abgeschlossen. Für die Kirche in Deutschland ist er nicht abgeschlossen. Die Kirche in Deutschland, das sind ja nicht nur die Bischöfe und nicht nur diese Verbände, das sind wir alle. Und Donum Vitae ist aus dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken heraus gegründet worden, um die Anweisung des Papstes, den Schein nicht mehr auszustellen, zu unterlaufen. Donum Vitae bedient sich heute immer noch dieser Argumente, expandiert, nicht weil die Katholiken in Deutschland so viel spenden würden. Die Spenden, die Donum Vitae erhält, sind weit hinter den Erwartungen von Donum Vitae zurückgeblieben. Es gab am Anfang der Gründung die Erwartung, pro Katholik pro Jahr eine Mark würde 27,5 Millionen Mark im Jahr an Spenden ausmachen. Nicht einmal 5% dieser Summe beträgt das Spendenaufkommen. Warum kann Donum Vitae dennoch überleben? Weil Landesregierungen, vor allem CDU-geführte Landesregierungen, Donum Vitae so finanzieren. Es gibt oft Personalunionen zwischen Landesregierungen und Donum Vitae-Funktionären. Also deshalb existiert Donum Vitae noch. Sie fahren fort, diese Tötungslizenz auszustellen. Und das schadet der Kirche in Deutschland. Es wäre auch wünschenswert, wenn seitens der Bischöfe da noch deutlicher Stellung genommen wird. Gut, die Bischöfe sagen jetzt auch schon solche, die früher für den Schein gekämpft haben, das ist kein katholischer Verein, das ist ein weltlicher Verein. Aber die Landesregierungen fördern Donum Vitae als katholische Beratung. Da sehe ich sogar einen Verstoß gegen das Konkordat, denn Artikel 1 des Konkordats sagt, dass die Kirche selbst bestimmt, was katholisch ist und nicht die Landesregierungen.
Es wird immer der Eindruck erweckt, als sei die Kirche aus der Beratung ausgestiegen. Was sagen Sie dazu?
Das ist falsch, dass dieser Eindruck erweckt wird. sind sogar Bischöfe selbst dran schuld, weil sie immer vom Ausstieg gesprochen haben. Solange sie um den Schein kämpften, haben sie immer erklärt, sie wollen nicht aussteigen. Dabei hat niemand von ihnen verlangt, weder der Papst noch das Schwangerschaftskonfliktgesetz, dass sie aussteigen. Denn das Schwangerschaftskonfliktgesetz sieht auch eine allgemeine Schwangerenberatung sogar in Konfliktsituationen vor, die nicht mit einem Schein abgeschlossen wird, die nicht nachweispflichtig ist. Und da fahren die Kirchen fort, heute Beratung anzubieten, mit viel Erfolg. Die Zahlen steigen. Und es gibt freie Beratungsstellen, zum Beispiel in Heidelberg, die noch nie einen Schein angeboten haben und schwerste Konfliktfälle beraten. Es ist nicht so, dass da in diese Beratungsstellen nur Frauen kämen, die eine Babyausstattung wollen oder finanziell eine Unterstützung wollen, sondern das sind auch oft Frauen, die ringen mit sich, ob sie dem Kind nun das Leben schenken sollen oder nicht. Und die in diesen Beratungsstellen sehr viel menschliche Zuwendung erfahren, Beraterinnen finden, die ein offenes Ohr haben, die mitfühlen und mitleiden können, aber auch die Kompetenz haben, dann juristisch, finanziell, psychologisch Hilfen zu vermitteln. Und die Kirche tut das auch, seit sie die Ausstellung des Scheins beendet hat.
Also die Kirche ist in der Beratung geblieben, das wollen wir mal auch so festhalten. Das ist ja ganz wichtig zu wissen, auch für das allgemeine Bewusstsein. Nun gibt es fast überall in Europa liberale oder liberalere Abtreibungsgesetze, die mehr oder weniger die Fristenregelung beinhalten. Lässt sich das Rad der Geschichte zurückdrehen? Lohnt sich der Widerstand der Kirche auch politisch?
Also ich muss schon die in Ihrer Frage enthaltene Unterstellung korrigieren, dass fast überall in Europa die Abtreibungsgesetze liberaler seien. Das war die Behauptung, die gerade auch das Zentralkomitee der deutschen Katholiken ständig verbreitet hat. Wir hätten in Europa, ja sogar weltweit, eines der besten Gesetze des Lebensschutzes. Also früher war das Zentralkomitee in der Kenntnis der Rechtslagen auch anderer Länder etwas kompetenter, als es in dieser Behauptung zum Ausdruck kommt. Das ist einfach nicht wahr. Es gibt zumindest vier Länder in Westeuropa, die bessere Lebensschutzgesetze haben. Das ist Spanien, das ist Portugal, das ist Irland und das vierte, das ich jetzt nennen würde, ist Polen. Also die Behauptung, wir hätten das beste Gesetz, ist abwegig. Oft wird gesagt, Polen hätte eines der liberalsten Gesetze. Das war in kommunistischen Zeiten so. Da hatte Polen eine der höchsten Abtreibungsraten in Europa. Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, das sich sonst um die deutsch-polnischen Beziehungen große Verdienste erworben hat, wollte einfach nicht zur Kenntnis nehmen, dass sich in Polen da viel geändert hat. Und Polen ist für mich das Land, das demonstrierte, wie man durch eine restriktive Gesetzgebung Abtreibungszahlen beträchtlich reduzieren kann. Durch die Solidarność-Regierung wurde ein Gesetz eingeführt, das 1997 dann in Kraft trat, das aus der alten Freigabe der Abtreibung eine strenge Indikationenregelung machte. Abtreibung nur noch im Falle der Gefährdung der Gesundheit der Frau, im Falle einer eugenischen Indikation oder einer kriminologischen Indikation. Keine soziale Indikation. Die Abtreibungszahlen wurden beträchtlich verringert, selbst wenn man in Rechnung stellt, dass es noch Dunkelziffern gibt. Also man kann mit Gesetzgebung schon etwas ändern. Und es ist ja auch bei uns so, dass die Freigabe der Abtreibung Anfang der 70er Jahre die Abtreibungszahlen hat explodieren lassen.
Wo könnte man in Deutschland ansetzen? Sollen zum Beispiel Spätabtreibungen begrenzt werden? Soll man eine Novelle des Paragraphen 218 anstreben? Ist durch die Urteile des Bundesverfassungsgerichts der Weg zurück nicht etwas verbaut?
Zumindest das letzte Urteil des Verfassungsgerichts zum Thema Abtreibung 93, aber dann auch noch ein Urteil zum Bayerischen Schwangerenhilfeergänzungsgesetz 1997, zeigen, dass das Verfassungsgericht ja eher dem Zeitgeist hinterherläuft. Der frühere Präsident des Verfassungsgerichts, Ernst Bender, hat sein Gericht, nachdem er schon ausgeschieden war, selbst heftig dafür kritisiert, für dieses Urteil 1993, und hat erklärt, das Verfassungsgericht hätte eigentlich, selbst wenn die Mehrheit des Volkes diese Freigabe der Abtreibung will, hier die Werte der Verfassung zu verteidigen und einen Damm zu errichten, und nicht dann dem Zeitgeist konform hinterherzulaufen. Also von daher würde ich sagen, es gibt da keine Barrieren des Bundesverfassungsgerichts. Die Spätabtreibungen sind ein Problem, bei dem es einen weiten Konsens gibt in unserer Gesellschaft, auch in den Parteien. Spätabtreibungen sind Abtreibungen im dritten Drittel einer Schwangerschaft. Im dritten, man könnte sagen, eigentlich schon nach der 12. Woche, auch im zweiten Drittel. Da gibt es Tausende. Im dritten Drittel, wenn Kinder schon lebensfähig sind, gibt es etwa 1000 Abtreibungen und etwa 100 Fälle im Jahr, wo die Kinder, die abgetrieben werden sollen, lebend zur Welt kommen. Der berühmteste Fall ist der Fall Tim in Oldenburg, ein Kind, das lebend zur Welt kam, obwohl es abgetrieben werden sollte, 9 Stunden liegen, blieb in der Klinik, weil man dachte, es stirbt. So macht man das oft, man wickelt es in eine Decke und guckt weg, es muss irgendwann sterben. Der kleine Tim wollte nicht sterben. Nach 9 Stunden fing man an, Belebungsmaßnahmen zu ergreifen. Und da hat selbst die Justizministerin Däubler-Gmelin der alten Regierung Schröder erklärt, das sei ein grauenhafter Vorgang, da müsse man etwas ändern. Sie hat gedacht, das müsste durch das ärztliche Standesrecht geändert werden. Aber das finde ich absurd. Der Gesetzgeber muss seine eigene Rechtslage ändern. Er kann das nicht vom Standesrecht der Ärzte erwarten. Also da gibt es einen gewissen Konsens. Da sollte man ansetzen. Auch wenn ich der Meinung bin, man müsste noch viel mehr im Paragraphen 218 ändern, als nur die Möglichkeit der Spätabtreibung.
Die Kirche und der Lebensschutz, das war Teil 12 unserer Senderei Kirche und Gesellschaft mit Professor Manfred Spieker. Besten Dank für die Ausführung, auch für die ermutigenden Worte in Richtung Lebensschutz. Es lohnt sich, hier weiter zu kämpfen. Besten Dank auch an unsere Zuschauer, dass Sie dabei waren. Diesem 12. Teil, im 13. und dem letzten Teil unserer Sendereihe geht es um Embryonenschutz, ein Thema von höchster Aktualität. Besten Dank und auf Wiedersehen.